zu Tisch bei Saskia, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
Ist ja auch völlig spannend. Also wir unterrichten seit 2008 kompetenzorientiert.
Naja, und so macht das jetzt halt dann in der Prüfung.
Ich bin Saskia Ebel, Lehrerin an einer kaufmännischen beruflichen Schule in Karlsruhe, Gründerin von WES 4.0 und Teamleiterin am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Zusätzlich bin ich auch Referentin in Deutschland für Themen rund um das zeitgemäße Lehren und Lernen an Schulen. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prüfungen prägen die Lernkultur, wie wir eine zeitgemäße Prüfungskultur schaffen können. In den letzten Folgen habe ich immer wieder erwähnt, dass ich ja nicht Experte für alle diese Themen bin, sondern Gäste mir einlade, die sich in dem Bereich natürlich viel, viel besser auskennen als ich. Und wir haben ganz lange versucht, das Institut Prüfungskultur hier in den Podcast zu ziehen und wir haben es auch geschafft. In Form einer sehr, sehr lieben Frau, Patricia Drewes, die ich herzlich willkommen heiße. Stell dich doch lieber selber kurz vor, bevor ich was vergesse.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Saskia. Dann versuche ich mal, mich vorzustellen. Also ich bin von Haus aus Lehrerin, unterrichte Geschichte und Deutsch an einem Gymnasium in Bielefeld und bin dort auch didaktische Leitung. Nebenbei bin ich in der Lehrerfortbildung und aktuell kommissarisch auch in der Lehrerausbildung tätig. Das heißt, ich habe so Schnittpunkte zum Thema Prüfung auf ganz vielen Ebenen, auf der Ebene von Schülerinnen und Schülern, aber auch auf der Frage irgendwo, wie gestalte ich das Ganze in der Lehrerfortbildung und auch, wie bilden wir eigentlich Referendarinnen und Referendare aus und wie prüfen wir dort Kompetenzen ab?
Vielen lieben Dank und jetzt weiß, glaube ich, jede Hörerin, jeder Hörer, warum sie heute hier ist. Ihr habt ja gemeinsam das Institut Prüfungskultur gegründet. Das sind ganz, ganz viele Menschen, wer auf der Homepage mal schaut, deutschlandweit verstreut. Deshalb ist natürlich meine erste Frage, wer ist denn hier beteiligt und was ist das Institut Prüfungskultur?
Oh, beteiligt sind ganz viele verschiedene Menschen aus Deutschland, die sich auch in verschiedenen Bereichen der Bildung tummeln. Also wir haben sehr viele Praktikerinnen und Praktiker, die in Schule, in verschiedenen Schulformen unterrichten. Wir haben aber auch Menschen dabei, die in der Lehrerausbildung tätig sind, verschiedene Menschen in Leitungsfunktionen, also Schulleitungen, ZFSL-Leitungen. Und das Ganze auch bereichert auch nochmal dadurch, dass beispielsweise Philipp Wampfler den Blick aus der Schweiz mit dazu bringt. Und und ich glaube, wir haben uns gefunden, weil uns der Anspruch eint, eigentlich guten und zeitgemäßen Unterricht zu machen, auch in dem neben Lernwirksamkeit auch bestimmte Kompetenzen eine Rolle spielen, die für das 21. Jahrhundert relevant sind. Ich würde jetzt mal die 4K nennen: Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken. Und wir merken, wir machen das im Unterricht täglich, aber wir stoßen bei den Prüfungen ständig an unsere Grenzen. Also da ist dann irgendwo so eine Mauer, weil Prüfungen eigentlich alles andere, aber sie sind nicht kreativ, man macht sie allein im stillen Kämmerlein, ohne Kommunikation, und ob sie kritisches Denken fördern, ist mal vielleicht auch noch, würde ich jetzt mal dahinstellen. Und das war so unser Grundgedanke, dass wir, und da gibt es ja dieses Zitat auch von Björn Nölte, dass wir eigentlich noch so guten Unterricht machen können, entscheidend am Ende immer ist, was und wie geprüft wird. Und da haben wir gesagt, dann sind möglicherweise unsere Perspektive die Prüfungen der Hebel für eine andere Lernkultur. Also wir zäumen das Pferd einfach von hinten auf.
Inhaltlich hast du jetzt beschrieben, was euer Ziel ist. Wie versucht ihr denn in Deutschland das jetzt wirklich hinzubekommen oder was ist da so euer Hauptziel, um Prüfung zu ändern? Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr gemeinsam Sitzungen habt und dann überlegt ihr euch, wie Prüfungen jetzt aussehen sollen und ihr seid an der geeigneten Stelle, um das dann auch so umzusetzen? Oder wie sind da eure Hebel, um es zu schaffen, dass euer Ziel inhaltlich erreicht wird?
Ja, genau. Wir treffen uns regelmäßig und wir treffen uns auch regelmäßig digital. Das ist sicherlich auch ein großer Vorteil der Digitalität, aber auch jetzt mittlerweile zunehmend nach der Pandemie oder aktuell in den Atempausen der Pandemie auch im echten Leben und überlegen eigentlich, wie das, was wir schon tun im Alltag, größere Breitenwirkung haben kann. Wir haben das sehr lange gemacht, dadurch, dass wir angefragt wurden, beispielsweise für Lehrerfortbildung. Wir machen das über Social-Media-Kanäle und wir haben sehr schnell gemerkt, als wir an die Öffentlichkeit getreten sind mit dieser Idee, dass Menschen gekommen sind aus allen Fächern, aus allen Bundesländern und gesagt haben, jo, aber sowas Ähnliches mache ich doch auch schon und soll ich nicht mal meine Sachen bereitstellen? Und daraus hat sich dann so auch sehr schnell der Community-Gedanke ergeben. Also dass wir nicht sagen, wir sind hier ein abgehobenes Institut und tagen zu 20 und nehmen nichts anderes an, sondern wir haben eine Community-Seite erstellt sehr schnell und merken auch, da laden Menschen sehr viele, sehr kluge Vorschläge hoch. Der letzte ist, habe ich jetzt gesehen, von Ende September und auch darüber entsteht dann so etwas wie eine Breitenwirkung. Und dadurch, dass wir halt an verschiedenen Orten tätig sind, auch an der Universität, sich Studierende beispielsweise damit beschäftigen bei Christian Albrecht oder ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, auch Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen oder zum einen sind sie Multiplikatoren, zum anderen sind sie in Entscheidungspositionen, mit diesem Thema in Verbindung zu bringen und zum Reflektieren auch der bisherigen Praxis auch zu bewegen. Und ich denke, das gelingt auch ganz gut, wenn man sich beispielsweise jetzt das zweite KMK-Papier vom Dezember anschaut. Da wird ja auch zum ersten Mal das Thema Prüfen und wir müssen anders prüfen aufgenommen, indem wir auch ganz viele unserer Gedanken wiedergefunden haben. Und das heißt, wir arbeiten nicht nur in der Praxis, in dem, was wir tun, sondern versuchen auch über Social Media, über persönliche Kontakte einfach als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu wirken.
Jetzt hat Patricia mir schon zweimal die Steilvorlage gebracht, deshalb gibt es schon in der sechsten Minute den Spoiler-Alarm. Und zwar hat sie schon die 4K genannt und jetzt die KMK-Kompetenzbereiche. Deshalb gerne in die Folge auch nochmal schauen, welche Modelle muss ich denn alle kennen? Die Frage jetzt noch zu eurem Institut. Das heißt, wenn ich jetzt interessiert bin und mich stört selber so die Prüfungskultur bei mir irgendwie an der Schule, in meiner Schulart, kann ich dann mit euch in Kontakt treten und da mitmachen? Oder gibt es da verschiedene Veranstaltungen, wo ich aktiv mich auch beteiligen kann?
Genau, man kann jederzeit mit uns in Kontakt treten, überlegen, ob das, was ich da tue, was ich in meinem Fach tue, eigentlich passt. Ich kann Unterrichtsvorschläge hochladen, zur Diskussion stellen. Da sind wir auch immer sehr vital darin. Im Antworten, wir kommen ab und an jetzt nicht mehr so häufig, weil es einfach auch unsere, wir sind, machen das ja eigentlich auch ehrenamtlich, weil es auch so ein bisschen unsere Kapazitäten übersteigt. Kommen wir auch manchmal in Schulen und begleiten auch pädagogische Tage. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben aktuell. Und ansonsten Social Media Diskussionsforen, das, was wir regelmäßig anbieten und auch gerne wieder anbieten wollen, sind Barcamps. Also wir haben es bis jetzt zweimal digital geschafft und da war die Teilnahme auch wirklich überwältigend groß. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, zu sagen, irgendwie, ich gestalte dieses Barcamp einfach aktiv mit als Lehrkraft, weil ich in meinem Mathematik, Physik, Geschichtsunterricht schon dieses oder jenes mache und biete dazu eine Session an und wir kommen in den Austausch miteinander. Das erleben wir immer als sehr, ja, sehr, sehr inspirierend auch, weil wir ja auch quasi, man kann ja immer nur für ein Bundesland, für ein Fach, für zwei Fächer mindestens denken und einfach sieht dann auch nochmal, bekommt mit, was so jenseits unseres eigenen Horizonts sich bereits abspielt.
Also tolle Sache, die ihr da gegründet habt. Deshalb die Homepage werde ich noch im Episodentitel beziehungsweise in der Beschreibung verlinken, sodass jeder da auch gerne noch gucken kann. Jetzt gehen wir aber mal in die Tiefe. Du sagst, okay, es soll zeitgemäße Prüfungen, die sollen existieren. Eine Prüfungskultur soll sich ändern oder angleichen eigentlich an dem, wie wir jetzt schon zeitgemäß unterrichten. Wie sollten denn Prüfungen für euch oder für dich jetzt aussehen? Also welche Kriterien müssten sie haben oder welche Eigenschaften oder was müsste sich auch grundlegend ändern an der jetzigen Prüfungssituation?
Ja, vielleicht erstmal vorausgeschickt, wir sind jetzt kein Institut, wir bekommen auch manchmal Anfragen im Sinne von, wie mache ich denn jetzt Prüfungen mit dem iPad rechtssicher oder so etwas Ähnliches, nur wo man dann sagt, man möchte jetzt die Prüfung, die bisherige Prüfungspraxis einfach ins Digitale verlagern. Das ist eigentlich nicht unser Ansinnen. Unser Gedanke ist eigentlich eher unser Kerngedanke, dass wir Lern- und Leistungsprozesse sehr eng miteinander verkoppeln möchten. Und da sehen wir halt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass die Prüfung auch den individuellen Lernprozess verarbeiten kann. Also wir arbeiten ja im Unterricht vielfach so, dass man sagt, irgendwo da findet ein Lernprozess statt. Da könnte man ja beispielsweise jetzt, ich gehe mal in mein eigenes Fach rein, Deutsch, wir machen ein Portfolio zum Thema Gedichtanalyse, hat dann bestimmte Vorarbeiten geleistet und in der Klassenarbeit oder Klausur wäre es dann so, dass man ein Gedicht analysiert, ein neues Gedicht analysiert, aber in Beziehung setzt zu all dem, was man vorher in diesem Portfolio schon erarbeitet hat, dass man sich beispielsweise jetzt nicht ein zweites Fremdgedicht dazu bekommt, sondern man ein Gedicht herausgreift, das man bereits analysiert hat und in Verbindung setzt zu dem neuen Gedicht. Oder im Fach Geschichte habe ich es jetzt letztens mal so gemacht, dass Schülerinnen und Schüler zu einer bestimmten Zeit, also zum Kaiserreich, eine digitale Ausstellung kuratiert haben, wo so auch der rote Faden drin war, wie sie diese Zeit sehen, wie sie sie betrachten und dass dann eine Bildquelle in der Klausur erschienen ist und sie diese neue Bildquelle in ihre Ausstellung eigentlich einordnen mussten. Passt die zu meiner Ausstellung, zu meiner Ausrichtung? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Und da sieht man, glaube ich, sehr viele Aspekte auch von kritischem Denken und dieser Verknüpfung von Lernen, das, was ich vorher gemacht habe und das, was ich jetzt in der Klausur leisten muss. Möglich wäre es auch, dass beispielsweise eine Klassenarbeit-Klausur den individuellen Lernprozess noch einmal reflektiert am Ende oder auch individuelles Feedback, was die Lehrkraft vorher gegeben hat, verarbeitet. Und dann demzufolge diese Leistungsüberprüfung nicht irgendwo isoliert am Ende steht, sondern in diesen Lernprozess eingebettet, integriert ist.
Das heißt aber für euch sind Prüfungen, ich frage es nochmal extra nach, gleichzusetzen mit den Klassenarbeiten, die wir halt laut der Notenverordnung in einer bestimmten Anzahl erledigen müssen. Oder was ja auch manchmal so ein bisschen dann der Gedanke ist mit der Prüfungskultur, sind es die Abschlussprüfungen. Also was zählt ihr alles bei euch zu dem Wort Prüfungen?
Also Prüfungen sind diejenigen Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler aufgerufen sind, Leistung zu erweisen, Leistung zu dokumentieren. Deswegen sind Prüfungen sowohl der schriftliche Bereich der Notengebung, Klassenarbeiten und Klausuren, aber wir zählen auch dazu den Bereich der sonstigen Mitarbeit und plädieren auch sehr stark dafür, dass diese sonstige Mitarbeit sich nicht gleichsetzt mit mündlicher Mitarbeit, sondern man auch da wirklich verstärkt produktorientiert arbeitet, bestimmte Kriterien entwickelt und dort auf längerfristige Lernprozesse schaut. Abschlussprüfungen würden wir gerne mit einbeziehen, aber in Abschlussprüfungen ist ja auch ein bestimmter rechtlicher Rahmen in allen Bundesländern und auch bundesweit gegeben.
Aber wäre schön, wenn ihr da auch was ändern könntet.
Ja, ich denke auch, dass sich da etwas bewegen wird und bewegen muss.
Jetzt hatte ich selber in meiner Einzelhandelsklasse verschiedene Projekte laufen und hatte dort dann auch ganz individuelle Leistungsabgaben, ob das jetzt Erklärfilme waren oder auch Interviews, die sie geführt haben, dann eben untereinander, um das Thema irgendwie zu erklären, zu erläutern und hatten dann auch so Begriffe wie, wir machen jetzt einen Pitch und Sonstiges. Und dann kam ich aber am Ende irgendwie doch immer wieder zu dem gleichen Satz, der mich selber gestört hat. Naja, und so macht das jetzt halt dann in der Prüfung. Und dann kam meistens irgendwie ein Screenshot, eine Folie oder irgendwie was, was sie von mir bekommen haben. Und so sollten sie es jetzt auf die Prüfung lernen. Wie oder was könntest du jetzt einer Lehrkraft empfehlen, diesen Satz nicht mehr sagen zu müssen, beziehungsweise das vielleicht auch für die Schüler nicht so demotivierend zu machen, weil das ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, dass die hatten total Spaß an meinem BWL-Unterricht und dann kam ich aber halt immer mit dem Klopper dahinter und für die Prüfung müsste dann das und das wissen.
Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man jetzt eine Abschlussprüfung hat, an der man selbst aktuell sehr wenig drehen kann. Ich glaube, diesen Satz, ich würde mich dabei auch erwischen, wenn wir jetzt Abiturprüfungen vorbereiten und ich weiß, man macht das dann so, die Standards sind so und die Aufgabenstellungen sind so und es wird Folgendes erwartet. Ich glaube, die Spielregeln zu kennen ist für Schülerinnen und Schüler einfach immens wichtig und die auch zu trainieren, aber der ganze Unterricht und die gesamte Schule besteht ja nicht darin, dass wir nur auf Abschlussprüfungen vorbereiten. Deswegen verklemme ich mir diesen Satz häufiger, gerade je weiter weg wir auch noch von Prüfungen sind, und versuche eigentlich ein Adaptieren dessen, was wir im Unterricht gemacht haben, auch auf die Prüfungssituation. Also nicht in dem Sinne, dass die Prüfung ganz anders ist, sondern dass Prüfungen auch ein Stück weit berechenbarer werden. Also dass man weiß, man tut bestimmte Dinge so ähnlich, wie man sie vorher schon einmal getan hat, und man kann dabei Dinge zur Hilfe nehmen, die man auch schon verarbeitet im Unterricht bearbeitet hat, um da auch ein Stück weit Sicherheit zu haben. Ich glaube, dass Prüfungen, und das erlebe ich auch, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, aber so auch in der Lehrerausbildung, dass Prüfungen unglaublich angstbesetzt sind und dass sie irgendwo bei Menschen ganz viel so diese Fluchtimpulse, Hilfe, und ich habe ein total verengtes Muster vor mir. Und ich glaube, da sind schon ganz viele kleine Faktoren, an denen man drehen kann, wenn es jetzt nicht die Abschlussprüfung ist, um diese Prüfung humaner zu gestalten. Also das ging, jetzt ich mache einen kleinen Exkurs, letztens auch durchs Twitter-Lehrerzimmer, dieser Punkt irgendwo, man kann eine kurze Murmelphase einlegen. Und ich habe gestern gelernt in einem anderen Talk, dass Dänemark zum Beispiel vor Abschlussprüfung eine 30-minütige Kommunikationsphase erlaubt. Die wird da nicht bewertet, aber man verständigt sich darüber, was muss ich da eigentlich tun? Und dann geht man in die individuelle Arbeit. Und das sind für mich so sehr faszinierende, ganz, ganz kleine Stellschrauben, wo ich dann sage, da wird die Prüfungssituation auch authentischer, weil wir alle würden, wenn wir eine Arbeit in Angriff nehmen, erstmal vielleicht darüber reden, irgendwie, was meinst du, wie ist das gemeint, wie soll ich das wohl aufbauen, etc.
Und, das ist also eigentlich eine schöne Idee. Das ist ja wie montags kommen die Schüler an die Schule, dann kann man auch um 7.45 Uhr nicht loslegen mit seinem Einstieg in den Unterricht. Ja,
genau das.
Okay, das heißt, dein erster Tipp wäre, ich versuch's mal in einem Satz zu formulieren: Vergiss die Abschlussprüfungen, sondern konzentriere dich auf den Inhalt während des Schuljahres.
Ja, vergessen würde ich die Abschlussprüfungen nicht, aber ich würde sagen, die Abschlussprüfungen haben ein bestimmtes Format und die haben ein bestimmtes, würde ich auch schon fast sagen, kulturelles Ritual drumherum, das man im Kopf behalten sollte. Aber nicht jede Prüfungssituation ist ja eine Abschlussprüfung. Und dass man die Kompetenzen natürlich anbahnt, die am Ende abgefragt oder abgeprüft werden sollten, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber das muss man ja nicht 12 oder 13 Jahre lang nach dem Muster machen, in dem es in den Abschlussprüfungen verlangt wird.
Okay, dann nehmen wir das als ersten Tipp. Der ist ein bisschen länger, aber du hast es besser formuliert. Das heißt, wie würdest du jetzt einer Lehrkraft, die dir entgegenspricht, und ich erkundige mich ja immer vor den Podcastern so ein bisschen im Netz oder was ich auch so kenne von einfach Stimmen, du hast sie bestimmt auch schon gehört, ja, wie soll ich denn das jetzt eigentlich anfangen, wie soll ich das gestalten, mir reicht die Zeit nicht.
Ja, ich glaube, die Frage des Zeitmangels, die kann man immer dadurch so ein Stück weit umgehen, dass man sich mit anderen Menschen zusammentut, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich als einsame Heldin an meiner Schule mache jetzt ganz alleine alles anders, sondern ich suche mir Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich bin beispielsweise durch ein Barcamp oder durch die Webseite auf die Idee gekommen, ich könnte ja jetzt auch mal eine Klassenarbeit der Gestalt machen, dass ich auf ein Lesetagebuch zurückgreife und das Ganze reflektiere. Das geht dann immer einfacher, wenn man schon sowieso in Jahrgangsfachteams unterrichtet und schlägt dann einfach mal vor, ich möchte das so und so machen. Also da haben wir in unserer Schule auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich schlage mal diese Form von Klassenarbeit vor, du machst dann die nächste Klassenarbeit. Und das hat zweierlei, also das hat zum einen diesen Zeitersparnisfaktor und zum anderen aber auch diese, ich glaube, dass emotionale Sicherheit immer ganz groß ist, dass ich weiß, ich bin jetzt nicht allein auf weiter Flur, sondern ich habe das in meiner Fachkonferenz abgesprochen. Wir machen das alle in diesem Jahrgang und wir sind den Schülerinnen und Schülern gegenüber transparent. Macht nicht Frau Müller im Alleingang was ganz anderes als Frau Meier. Und das ist so das, wo ich denke, wirklich im Kleinen als Keimzelle beginnen, Erfahrungen auswerten, in der Fachkonferenz darüber reden und andere anstecken. Ja, also Zeitmangel, klar, es ist immer anders, als wenn man jetzt sagt, ich nehme meine einfach Deutsch oder einfach Mathe, ich weiß nicht, was es alles gibt, Unterrichtsreihe und da hinten ist schon die fertige Klassenarbeit oder Klausur drin und die kopiere ich dann. Ja, aber es beschert auch eine Menge Freude bei der Korrektur, wenn man so jenseits des Standardformats agiert.
Das ist ein schöner Punkt, weil ich hatte selber irgendwann keine Lust mehr auf meine Klassenarbeiten, beziehungsweise ich hatte keine Lust mehr, die Antwort von meinem eigenen Aufschrieb halt in der Klassenarbeit zu lesen. So, danke, ich habe es auch mit aufgeschrieben, dachte ich mir so. Deshalb fand ich das eigentlich ganz toll, wenn so dann Videoabgaben waren oder so, weil es einfach irgendwie immer was anderes war. Und ich hatte auch das Gefühl, ich lerne die Schüler viel, viel besser kennen, wenn die mir jetzt irgendwie so Erklärvideos gemacht haben, weil man richtig den Unterschied gesehen hat zwischen den Persönlichkeiten so.
Genau, das hatte ich auch letztens getwittert, weil ich auch zu Hause saß und habe mir Podcasts angehört und habe gedacht, wow, ich hätte niemals manche Schülerinnen und Schüler auf diese Art und Weise kennengelernt, wenn die mir jetzt nur eine schlichte Lyrikanalyse vorgelegt hätten. Aber da war es so, sie sollten ein Lieblingsgedicht der Unterrichtsreihe rausnehmen oder eines, wenn ihnen gar keins gefallen hat, einfach ein freies auswählen und sollten das vorstellen und auch erzählen, warum sie das jetzt angesprochen hat. Und da habe ich gedacht, wow, also das war so nah, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr fasziniert war. Und letztendlich finde ich es auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ein Stück weit Persönlichkeit auch in Schule geben können, weil sie sich da, finde ich, sehr, sehr lange Zeit aufhalten täglich. Und wenn sie da immer nur standardisiert Wissensabfragen erledigen müssen, ich weiß nicht, wie groß die Lust und Freude ist, da täglich hinzukommen dafür. Also dafür ist eigentlich fast die Zeit zu schade.
Ja, wie bei der Uni. Irgendwann geht man ja nicht mehr zur Vorlesung, weil man sich denkt, oh, ich kann es ja auch auswendig lernen. Also
Ja,
deshalb,
ja, ja.
wie kann man sich denn jetzt so einen Arbeitsalltag, einen Unterrichtsalltag bei Frau Drewes vorstellen, die eine zeitgemäße Prüfungskultur in ihrer Klasse schafft?
Ich glaube, gar nicht so sehr anders als bei anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Also es ist ja nicht so, dass ich auf dem Mars unterrichte und alle anderen auf der Erde unterwegs sind. Also ich glaube, das, was ich mache, ist immer zu versuchen, ein sehr ausgewogenes Verhältnis von ja, Plenumsphasen, Wissensinput auf der einen Seite zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch meinen Unterricht öffnen möchte durch wirklich längere Phasen des Projektlernens, des Lernens mit Portfolios. Also mir ist immer sehr wichtig, dass man auch reflektiert, was man tut irgendwo und auch zu einem Punkt kommt, in dem man sagt, das kann ich vielleicht noch nicht so gut. Das ist im ersten Blick immer so ein bisschen beschwerlich und manche sagen auch, das ist ja total überflüssig, aber man lernt sich, glaube ich, wirklich ein Stück weit besser kennen. Also das heißt, arbeite sehr produktorientiert, nicht immer nur bla bla. Ich sage manchmal bla bla, weil ich den Eindruck habe, ist manchmal sehr anstrengend für Schülerinnen und Schüler, so 8 Stunden zu sitzen und immer einen fragend entwickelnden Unterricht zu haben. Und also da versuche ich wirklich sehr viel eher Abwechslung reinzubringen durch projektorientiertes Lernen und dann wirklich zunehmend zu versuchen, dieses projektorientierte Lernen mit der Klassenarbeit oder Klausur zu verknüpfen. Wenn man jetzt beispielsweise, wir haben in der Einführungsphase zur Oberstufe im Gymnasium immer so ein Inhaltsfeld, das heißt Begegnung mit dem Fremden, Migration, dass wir dann sagen, nachdem wir so uns einen Wissensüberblick verschafft haben, jeder arbeitet zu seinem eigenen Migrationsschwerpunkt und erstellt dazu dann was auch immer, einen Podcast, ein Erklärvideo, ein umfangreiches Padlet mit verschiedenen Analysen und die Klassenarbeit, die Klausur sieht dann so aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt zu wählen, also verschiedene Quellen, Textquellen auszuwählen von Menschen mit Migrationserfahrung und einfach das in Bezug zu setzen auf das, was man erarbeitet hat, zu schauen, irgendwo, letztens haben wir gemacht, ist das, was da eigentlich in dieser Quelle berichtet wird, repräsentativ für diese Form der Migration, beispielsweise Gastarbeitermigration in der Bundesrepublik oder weicht das völlig davon ab, meint dieser Mensch völliges Glück gehabt zu haben oder spiegelt er auch nur bestimmte Diskriminierungserfahrungen, Fremdheitserfahrungen. So sieht das Ganze aus. Und
Aber das heißt, du veränderst jetzt auch dahingehend deinen Unterricht, dass du Auswahlmöglichkeiten innerhalb von den Themengebieten für die Schüler
ja,
schaffst.
genau. Also das ist letztendlich auch etwas, was wir so im Institut für essentiell halten. Das hatte ich eben noch vergessen. Wir haben ja diese berühmt-berüchtigten Schieberegler entwickelt, wo wir sagen, jede Lehrkraft sollte immer mal schauen, irgendwo, wo Offenheit möglich ist, ob man Offenheit in Raum ermöglichen kann, in der Zeit ermöglichen kann, in der Form, wie man Material beispielsweise auch in Prüfungen hineingibt, wie man Kommunikation ermöglicht, welches Produkt man Schülerinnen und Schülern freistellt und welche Hilfsmittel vielleicht auch zur Verfügung stellt. Und da immer, also nicht in dem Sinne von, alle Schiebereglern müssen auf ganz offen stehen, sondern was passt eigentlich zur Lerngruppe, was passt zu meiner persönlichen Situation und was passt vielleicht auch zu den rechtlichen Rahmenvorgaben. Da würde man sicherlich in einer Abschlussklasse anders agieren als beispielsweise in einer fünften Klasse.
Und hattest du, weil ja jetzt viele immer mit dem Zeitfaktor kommen, wie ist es so für dich, die, aus der Erfahrung heraus, hast du, kommst du in Zeitnot, um den Lehrplan umzusetzen, weil du jetzt das projektorientierter machst oder mit Portfolios? Oder sagst du, nö, genau gleich, oder bist du sogar schneller?
Schneller bin ich sicherlich nicht. Ich würde sagen, es ist anders und ich setze bewusst Schwerpunkte. Und wenn ich so sehe, also wir machen ja auch Lehrerfortbildung zusammen mit Fachberatern und beispielsweise im Fach Geschichte ist es auch so, dass diejenigen, die auch die Curricula schreiben, wissen, man kann nicht in derselben Tiefe jedes Inhaltsfeld bearbeiten. Das heißt, man setzt an bestimmten Stellen Schwerpunkte, andere behandelt man vielleicht eher zeitökonomischer, man kommt aber durch, aber es ist halt anders als, ich habe immer so diese Lehrerbegleithefte vor Augen, die dann mit einem, so Schulbücher liefern ja auch fast so ein heimliches Curriculum, wo dann Stunde für Stunde eigentlich steht, was man wie gemacht haben sollte und wenn man dann Glück hat, kommt man am Ende genau raus und hat die letzte Seite des Schulbuchs erreicht. Ich glaube, das ist so ein Unterricht, den ich, ja, der vielleicht idealtypisch den gesamten Lehrplan abbildet, bei dem aber, glaube ich, am Ende weder Lehrkräfte noch Schülerinnen und Schüler irgendwo noch Lust haben, am Ende zur Schule zu gehen.
Also ich musste meinen Stoffverteilungsplan am Anfang meiner Referendariatszeit abgeben, meinem Fachleiter. Und dann war ich immer wieder damit beschäftigt, die Stunden zu verändern im Stoffverteilungsplan, weil ich zum Beispiel jetzt einmal irgendwas anderes eingeschoben habe oder weil ich noch Klassenlehrerin da war und dann eigentlich alles komplett verschoben habe, mich das selber so unter Druck gebracht hat, weil ich jetzt ja gesehen habe, oh Gott, ich hinke hinten dran.
Also ja, ist ja auch völlig spannend. Also wir unterrichten seit 2008 kompetenzorientiert und orientieren uns eigentlich immer noch an Stoffverteilungsplänen. Das ist ja auch verrückt. Man muss ja eigentlich gucken, was sollen die Schüler können und wissen am Ende und nicht irgendwo, welchen Stoff habe ich ihnen als Lehrkraft lehrseits in die Birne gebimst. Das ist auch so ein Faszinosum, was in Schule so ja letztendlich überlebt hat, finde ich, dieser Stoffverteilungsplan.
Ja, komisch. Aber weil es wahrscheinlich den Lehrplan halt gibt und daran orientieren sich dann die Abschlussprüfungen, also müssen wir den Lehrplan einhalten. Ist es denn so, dass wenn, oder guckst du denn, dann machst du dir irgendwie auch einen Stoffverteilungsplan oder sagst du, nee, ich hab da jetzt einfach so viel Erfahrung, vielleicht auch sowieso mit dem zeitgemäßen Unterrichten dann, ich weiß, was die Inhalte sind und guck da jetzt nur noch auf meine Stellschrauben.
Das ist witzig, du fragst mich ja jetzt persönlich. Ich glaube, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, da bin ich total agil. Ich bin von meiner Persönlichkeit her jemand, die das trotzdem braucht. Also ich setze mich auch in den Ferien, immerhin in den Sommerferien, mache keinen Stoffverteilungsplan, aber ich weiß ungefähr, welche Inhaltsfelder ich mit welchem Zeitraum unterrichten möchte und ich weiß, für dieses brauche ich möglicherweise etwas mehr, weil ich da jetzt projektorientiert arbeiten möchte, dann muss ich gucken, wie bekomme ich eigentlich das, was ich danach mache, noch irgendwo sinnvoll untergebracht. Also ich bin ja vielleicht weniger flexibel, als ich mir manchmal wünschen würde. Also, und ich bin es aber auch meinen Schülerinnen und Schülern schuldig, denke ich, irgendwie gerade mit Blick auf Abschlussklassen, dass auch alles untergebracht wird. Also das ist jetzt nicht so, dass ich schwellenpädagogisch irgendwo reinstolpern würde und würde sagen, ach, ich kann das schon alles, weil ich jetzt irgendwie seit 13 Jahren im Dienst bin oder so. Also.
Okay, und wenn du jetzt sagst, es ist eine zeitgemäße Prüfung, dann ist ja bei vielen auch so, naja, jetzt ist ein Portfolio, muss es bei dir oder für euch jetzt auch als Institut, muss das dann alles grundsätzlich digital sein oder ist es so, nee, wir können auch zeitgemäße Prüfungskultur schaffen, obwohl wir eigentlich noch bei einem Portfolio wirklich so einem Schnellhefter sind? Mhm.
Finde ich einen total guten Punkt, würde ich absolut bejahen. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind das Institut für digitale Prüfungskultur. Wir haben uns ja bewusst anders benannt. Und im Fokus steht für uns wirklich diese Verknüpfung von Lern- und Leistungsprozessen. Deswegen kann auch eine Gedichtanalyse oder eine Quellenanalyse, irgendwie, in der man den eigenen Schnellhefter daneben liegen hat, sein. Also wir sind zum Beispiel, ich an meiner eigenen Schule arbeiten ab Klasse 9 digital, also mit 1:1 Ausstattung. Und davor, wenn ich da zum Beispiel eine Open-Media-Klausur mache, dann liegt auch der Schnellhefter neben dem Klassenarbeitsheft. Oder das Lernplakat hat eine Schülerin mal ausgebreitet. Sie braucht irgendwie noch einen Tisch, weil sie sich ein A2-Lernplakat gemacht hat, auf dem sie etwas nachgucken wollte. Und also ja, ganz klares Ja. Also dazu braucht es jetzt nicht die an vielen Schulen sowieso nicht vorhandene komplette digitale Infrastruktur.
Okay, ich denke, das beruhigt auch so den einen oder anderen Hörer, Hörerin. Wenn wir jetzt noch, also ja, ich traue es mich kaum zu fragen, weil du es auch schon direkt vorhin gesagt hast, ich frage es trotzdem einfach. Wir haben ja die Notenverordnung und jetzt haben wir verschiedene, ich sage jetzt mal Handlungsprodukte, die wir bewerten, egal jetzt in welcher Form. Ist denn für jeden Lehrer, bewegt er sich auf sicherem Terrain, wenn er so gesehen dann Prüfungen in Form von Portfolios oder sonstigem einsammelt? Ist er da rechtlich in dem Sinn abgesichert oder es muss die standardisierte Klassenarbeit sein, rechtlich, und die muss an Tag X sein, also kann auch nicht eine Abgabe zum Beispiel innerhalb von einer Woche sein von einem Portfolio, sondern des Stichtags genau. Also kannst du da zumindest rechtlich vielleicht den Anfängerinnen und Anfängern sagen, so und so ist schon alles noch in Ordnung, was ihr da tut.
Ich kann nur für Nordrhein-Westfalen sprechen. Wir schauen ja auch immer so in die schulrechtlichen Verordnungen. Und da ist es beispielsweise so, dass in der Sekundarstufe 1, das wurde auch im Distanzunterricht nochmal sehr ausdrücklich hervorgehoben, es in jedem Fach möglich ist, immer eine Klassenarbeit durch eine alternative Prüfungsleistung zu ersetzen. Das ist auch etwas, was an den Schulen durch Corona auch mittlerweile gut angekommen ist und auch weitergeführt wird nach Corona. Also da ist man rechtlich auf der völlig sicheren Ebene. Da muss man dann immer noch mal schauen, irgendwo individuelle Leistung, helfen da Mama und Papa mit oder nicht, irgendwie kann ich das ausschließen. Man muss auch, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Faktor, die Eltern ins Boot holen und sagen, also wir möchten ja auch gerne, dass ihr Kind lernt und nicht sie nochmal irgendwo, dass sie irgendwann ihr Abi oder ihren mittleren Reifeabschluss gemacht haben, wissen wir, aber das geht jetzt um ihr Kind. Das ist so das eine in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2, ja, gibt es Klausuren, Leistungsüberprüfungen, aber der Punkt ist ja, rein rechtlich ist es so, dass wir eine individuelle Leistung messen müssen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Faktor und dass zweitens die Rahmenbedingungen für alle gleich sein müssen auch. Und das ist es ja zum Beispiel, wenn man eine Klausur schreibt, in der man Hilfsmittel reingibt und stellt für alle die gleichen Hilfsmittel zur Verfügung und misst wirklich nur die individuelle Leistung, ist ja beides eigentlich gegeben. Und ich würde da immer empfehlen, wie sieht der, also einfach wirklich auch zu schauen, wie sieht mein Rechtsrahmen in meinem Bundesland aus, was ist an dieser Stelle möglich, was wäre vorstellbar und danach zu handeln. Und da vielleicht auch nicht mit Scheuklappen zu handeln, sondern irgendwo, also nicht in dem Sinne von, so wie ich es immer gemacht habe und nur so wie ich es immer gemacht habe, ist das rechtlich richtig. Sondern was ist vielleicht auch
zusätzlich
möglich?
Also ich habe jetzt nicht jüngere Schüler, sondern es ist ja eine kaufmännische berufliche Schule, aber ich habe auch viel gemerkt, so dieses, oh, und dann wird von anderen geholfen oder von den Eltern oder Freunden oder sonstigem, war überhaupt nicht so, weil die wollten selber auf den Videos sein oder es konnte ja nicht plötzlich jemand anders einsprechen, sondern sie mussten das ja trotzdem noch erstellen. Also von daher war es gar, also die Angst, die ich am Anfang auch ein bisschen hatte, war eigentlich ziemlich unbegründet, dass da jetzt großartig eine Fremdleistung reinkommt.
Ja. Ich glaube auch, dass gerade bei diesen Formaten die individuelle Leistung absolut wichtig und auch authentisch ist. Ich glaube fast, das ist so meine Beobachtung, dass bei diesen traditionellen Formaten, wo es wirklich sehr viel um Schreiben geht oder auch darum, dass beispielsweise, ich kenne das im Fach Deutsch, dass Schülerinnen und Schüler sich ganz viel Lektüre, Begleithefte kaufen und Klausurtrainer und dass letztendlich da schon wieder fast das Bestehen einer Prüfung davon abhängig ist, welchen Geldbeutel die Eltern zur Verfügung stehen haben, um diese ganzen Drumherum-Leistungen. Manchmal kaufen Eltern auch Lehrerbegleithefte, weil sie wissen, dass da hinten Klausuren und Klassenarbeiten drin sind. Und dann denke ich immer, ja, aber was prüfe ich denn jetzt da? Irgendwie, wie viel Geld die Eltern investiert haben für ihr Kind, oder?
Das hat immer die Lektüren helfen. Patricia, vorhin habe ich dir gesagt, die Zeit rennt, sie rennt. Stimmt. Es ist jedes Mal so. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wie sich jetzt eine Schule oder der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin Hilfe von euch holen kann, wenn er jetzt noch Fragen hat oder da auch mitgestalten will. Oder auch, dass du sagst, und das ist mein kleiner Geheimtipp, fangt mal so an. Was ist so der letzte Tipp für die zeitgemäße Prüfungskultur für Leute?
Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn sich eine Schule gemeinsam auf den Weg macht, so beispielsweise in Form eines Kickoffs am pädagogischen Tag, dass man erstmal einen Tag gemeinsam vielleicht mit einem Input-Vortrag und dann sich in Fächern zusammenfindet und schaut, was ist eigentlich möglich, dann auch mal zu gucken, welche Formate gibt es schon, welche Formate haben wir. Es gibt ja auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Was ist für mein Fach möglich? Was würden wir vielleicht mal in einem Tandem ausprobieren? Was können wir wieder in der Fachkonferenz reflektieren als nächstes? Und da bieten wir natürlich Hilfestellung durch unsere Webseiten. Wir kommen auch ab und an, wenn es zeitlich möglich ist, auch gerne zu pädagogischen Tagen. Es ist nur so, dass wir immer ein bisschen gucken müssen, dass uns das alles nicht über den Kopf wächst, weil wir ja auch noch selbst in unserem Hauptberuf tätig sind und auch sehr gerne tätig sind. Das sind so die Wege, die mir einfallen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Gesamtschule auch da, also als gesamte Schule darüber redet, darüber ins Gespräch kommt, weil so ein gewisses Maß an Grundkonsens vonnöten ist und weil ja in Schule auch immer sehr viel geguckt wird, was der Kollege, die Kollegin macht, und Schülerinnen, Schüler vergleichen uns in dem, was wir tun. Deswegen ist es immer wichtig, zumindest Mitstreiter zu finden auf der fachlichen Ebene und auf schulischer Ebene.
Ich danke dir.
Danke auch.
Das war ein super interessantes Gespräch, auch für mich, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wie wir das gemeinsam schaffen, dass sich da ein bisschen was ändert, beziehungsweise es hat sich ja auch schon viel getan. Aber noch ein kleiner Spoiler-Alarm: in der nächsten Folge wird es dann auch um DSGVO-konforme Tools gehen, damit man natürlich irgendwie weiß, wie man jetzt vielleicht seinen Unterricht da auch ein bisschen ändern kann. Jetzt die Perspektive eben, okay, wie sollten Prüfungen, zeitgemäße Prüfungen geändert werden? Ich hoffe, es war für alle Hörerinnen und Hörer interessant. Liebe Patricia, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und dass du dein Wissen uns weitergegeben hast.
Ich bedanke mich auch. Es war eine gute Zeit.
Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.